Guten Tag. Hab ich mich doch noch eben über das koschere Löffelchen von Frau, wie hieß sie doch noch, Stan, der Schwester des englischen Premierministers, lustig gemacht, deren Löffelchen in seiner ganzen Kleinheit als Symbol der indischen Kastengesellschaft interpretiert wurde, also mindestens von kritischen Zeitgeistern wie eben zum Beispiel ich. Einmal abgesehen von meinen Tiraden der Antipathie gegen den national-hinduistischen Premierminister Modi. Und dann häckselt mir die Weltbank Goldman Sachs eine Studie herein, welche prognostiziert, dass Indien im Jahr 2075 die zweitgrößte Wirtschaftsmacht auf der Welt sein wird, mit einem Bruttoinlandprodukt von 52,5 Billionen Dollar. An erster Stelle liegt nach dieser Studie in 50 Jahren China mit einem Bruttoinlandprodukt von 57 Billionen. Für die USA hat Goldman Sachs noch 51,5 Billionen errechnet und die Eurozone erwirtschaftet knapp 30 Billionen. Selbstverständlich bildet nicht die reine Bevölkerungsmenge die Grundlage für solche Erfolge, sondern es kommt auch darauf an, diese Bevölkerung so auszubilden, dass sie auch in Zukunft für eine echte Wertschöpfung, für den anständigen Dienst am Bruttoinlandprodukt fähig ist. Und dies scheint in Indien tatsächlich der Fall zu sein. Allen Unken oder Kassandra-Rufen zum Trotz und bei weiterhin kastenhaltigen oder kassenlastigen Sozialstrukturen, irgendwie scheint auch eine ansehnliche Menge von Nicht-Brahmanen zu ordentlichen Fachleuten heranzuwachsen. Sonst hätte das indische BIP nicht schon im letzten Jahr um 7,2% zulegen können. Für dieses Jahr rechnet man mit 6%. So ganz richtig toll ist aber noch nicht alles. Das Durchschnittseinkommen pro Kopf beträgt $2,600 pro Jahr. Was auch ein Maßstab für die potenzielle Wertschöpfung ist, da muss der Inder nochmals hinter die Bücher und vielleicht auch mal die Inderin ranlassen, welche bis jetzt nur gerade zu einem Fünftel der gesamten weiblichen Bevölkerung überhaupt den Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden hat. In China beträgt das Durchschnittseinkommen übrigens unterdessen $13,600 und für die USA werden im Artikel des italienischen Nespresso, dem ich diese Zahlen entnehme, sogar $80,000 angegeben. Da hält allerdings die CIA mit ihrem Factbook dagegen und weist für die Vereinigten Staaten nicht einen Durchschnittslohn, sondern ein Bruttoinlandprodukt von $16,000 weniger, nämlich $63,700 pro Kopf aus, und zwar im Jahr 2021. Das Magazin Forbes errechnet für das Jahr 2023 einen Durchschnittslohn von knapp $60,000 für eine Vollzeitstelle in den USA. Auch nicht schlecht. Wenn Bruttoinlandprodukt und Durchschnittslohn praktisch identisch sind, heißt das nichts anderes, als dass maximal die Hälfte der US-amerikanischen Bevölkerung berufstätig sind und von dieser Hälfte nochmals die Hälfte für die Hälfte arbeitet, also für $30,000 im Jahr. Sonst hätten ja Unternehmensgewinne und Managersaläre gar keinen Platz in diesem BIP. Für Deutschland weist das CIA-Factbook für das Jahr 2021 ein Bruttoinlandprodukt pro Kopf von $53,200 aus. Den Durchschnittslohn für Vollzeitarbeitnehmende entnehme ich zur Abwechslung der Webseite absolventa.de, welche für das Jahr 2022 4.105 € pro Monat bzw. gut 50.000 € im Jahr angibt. Auch hier haben wir fast die Parität zwischen BIP pro Kopf und Durchschnittsgehalt erreicht, wobei das CIA-Factbook die Beschäftigtenzahl für 2021 in Deutschland mit 44 Millionen angibt. Also wie zuvor angenommen gut die Hälfte, denn auch in Deutschland muss es ja für die Reichen und Superreichen noch etwas zu futtern geben. Aber dies nebenbei. Indien dagegen muss sich in Sachen Durchschnittslohn sputen, wenn es die erwähnten nicht Klima-, sondern Wirtschaftsziele erreichen will. Ohne Binnenkonsum geht das nicht, wie das Beispiel China zeigt. Und Binnenkonsum nimmt man nicht mit einem reinen Löffelchen zu sich, sondern Binnenkonsum heißt Kaufkraft für die gesamte Bevölkerung. Man kann dem Kapitalismus vorwerfen, was man will, aber dieser Kaufkrafttrick ist doch eine der schönen Seiten an diesem System. So gesehen war es recht symbolkräftig, dass der indische Supernationalistenpräsident seine Gäste vom G20-Gipfel zum Abschluss noch an das Grabmal von Mahatma Gandhi führte. Gandhi gilt ja als der große Gleichmacher. Und das wird für Indien das wichtigste Thema bleiben, neben der wirtschaftlichen Entwicklung, welche es dann doch zuerst auf der Erde realisieren muss und nicht auf dem Mond, wie man dies nach dem Erfolg der indischen Mondmission annehmen könnte. Unabhängig davon zeigt sich Modis Supernationalismus in einem etwas anderen Licht, wenn man die rein aus den Größenordnungen entstehenden Ambitionen des Landes in Betracht zieht. Möglicherweise ist der Nationalismus in dieser Phase eine ein angemesseneres Mittel, diesen Supertanker zu steuern, als manche andere politische Vorgabe, wobei wir in Europa immer zuerst an die Demokratie auf der Grundlage einer angemessenen Beteiligung der Bevölkerung und ihrer Interessengruppen denken und aus den bekannten Gründen nationalistische Exzesse kategorisch ausschließen bzw. in der Tendenz den Nationalismus selber als Exzess sehen. Indien befindet sich in einer völlig anderen historischen Phase. So wie sich auch China vor 50 Jahren in einer völlig anderen historischen Phase befunden hat, die sich vor 40 Jahren geändert hat und auch vor 20 Jahren, als das Land begann, mit voll ausgebautem Selbstbewusstsein und voll ausgebautem wirtschaftlichem Potenzial am internationalen wirtschaftlichen Wettrüsten teilzunehmen. Überlegungen zu Demokratie und Freiheit spielten dabei keine Rolle und es ist müßig darüber zu streiten, ob der chinesische Weg zum Erfolg auch unter Einhaltung jener Spielregeln möglich gewesen wäre, die wir uns in den klassischen entwickelten Ländern zu befolgen bemühen. Wie auch immer. Die Enttäuschung des Wochenendes war die Meldung, dass die ehemalige finnische Präsidentin Sanna Marin sich aus der Politik zurückzieht. Das ist nicht die Enttäuschung, dafür habe ich volles Verständnis. Und dass sie eine neue Aufgabe annimmt, ausgerechnet beim Tony Blair Institute for Global Change. Das ist doch ein dicker Hund. Davon kann auch meine Freundin Michaela Rugwitz-Angoga ein Lied singen, welche ihren kurzen Aufenthalt beim US-Pudel nur noch leise auf ihrem LinkedIn-Profil ausweist. Tony Blair sammelt dekorative junge Frauen, wie eben ein Pudel seine alten Knochen, welche er dann seinen Pudelfreunden bei den regelmäßigen Pudelzusammenkünften bei Whisky und Zigarren vorführt. Natürlich ist das Theater rund um den Global Change völlig harmlos. Von Change kann keine Rede sein, vielmehr aber von vielen Reisen unter dem Kapitel Netzwerke knüpfen und von vielen Tage, Abende und vielleicht auch Nächte füllenden Gesprächen ohne andere Ergebnisse, als dass es gute Gespräche gewesen seien. Aber dass sich die betreffenden Figuren derart simpel um den Finger wickeln lassen? Von Michaela Rugwitz-Angoga konnte man das noch erwarten. Die hatte man schon früher montiert und ausgewählt, um sie als erste weibliche CEO von VW in Afrika zu präsentieren, um anschließend mit ihr zunächst nicht Tony Blair, sondern Klaus Schwab und sein WEF zu dekorieren. Einmal abgesehen davon, dass der ruandische Präsident Paul Kagame noch viel gründlicher dekorationssüchtig ist und sogar das ruandische Parlament mit einem Frauenanteil von über 60% ausstattet. Nun gut, das hat vielleicht nicht ausschließlich mit Paul Kagame zu tun. Und noch wenn es ausschließlich mit ihm zu tun hätte, wäre es nicht etwas, wofür wir ihn übel schelten und tadeln würden. Mit Ausnahme des Verdachts, dass da am Schluss eben doch eine Frauenförderung aus einem rein männlichen Goodwill heraus stattfindet. Aber eben, immerhin, sie findet statt. Und Frau Michaela Rugwitz-Angoga ist mit Sicherheit eine der Figuren, die bei dieser Frauenförderung an prominenter Stelle standen, wobei sie jetzt seit Juni 2022 als Chief Tourism Officer des Rwanda Development Board doch etwas auf dem Abstellgleis zu ruhen scheint. Mal sehen. Aber Sanna Marin, die ist natürlich schon mehr Trophäe als Knochen. Und falls sich jetzt auch noch Jacinda Ahern in diesem Institut für globale Veränderungen einfindet, dann bin ich ganz und gar platt. Ja, auch solche Vorzeigefiguren rutschen halt in ihrem Leben herum, wie es gerade kommt. Und eine klare politische Linie einzuhalten, ist heute nicht mehr so einfach wie früher. Nur gerade Schreihälse wie der bayerische Vizeministerpräsident Aiwanger oder der italienische stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini sind noch klare Fälle. Salvini hat kürzlich mal ohne jeden äußeren Anlass über chemische Kastration zu brüllen begonnen. Kastration! Und als in Neapel ein 17-Jähriger einen Straßenmusiker bei einer Auseinandersetzung um einen Motorradparkplatz einfach so erschossen hat, schrie Salvini ebenfalls Zeter und Mordio und forderte die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters. Man könnte sagen, bei ihm ist der Verdauungsprozess umgekehrt, bei ihm kommt die Scheiße einfach aus dem Mund heraus. Wobei das selbstverständlich nicht einfach Scheiße ist, sondern eine Methode, um ein bestimmtes Wählerinnensegment bei der Stange zu halten, in der Hoffnung, dass man dieses Segment noch vergrößern kann, wenn man nur genug volkstümlich, sprich ohne Rücksicht auf jede zivilisatorische Errungenschaft in der Gegend herumpoltert. Das gilt selbstverständlich auch für Aiwanger und Konsorten und zu Teilen gilt es vermutlich für alle Politikerinnen, welche eine Wählerschaft zu bedienen haben. Sie müssen denen nach dem Maul reden, so viel ist klar. Aber es gibt immerhin auch noch ansehnliche Bevölkerungsteile, die man auch mit einem anständigen Vokabular und sogar mit den sogenannten Argumenten abholen und bedienen kann, wie dies im Planentwurf für eine Demokratie ursprünglich mal vorgesehen war. Aber der Salvini wird uns noch lange als Zerrbild dienen, nicht zuletzt, weil er auch ebenso konsequent gegen den Klimaschutz ist wie der Aiwanger und der Söder. Kürzlich hat er damit gedroht, dass er bei der EU-Kommission eine Klage gegen Österreich einreichen wolle, wegen Wettbewerbsverzerrung. Wieso? Weil nämlich ein paar Dörfer entlang der wichtigsten Nord-Süd-Transportlinie über den Brennerpass Vorschriften erlassen haben, mit welchen sie die unerträglichen Emissionen des Schwerverkehrs etwas in den Griff bekommen wollten. Das beschädige die Interessen der italienischen Exporteure, schrie Salvini herum. Ja, der Salvini, eben da ist man mit der Giorgia Meloni richtig gut bedient, welche die Politik ihrer Vorgänger Conte und Draghi mehr oder weniger unverändert fortsetzt. Dass sie daneben versucht, ein paar gesellschaftspolitische Rückschritte durchzustieren, mag man ihr fast nachsehen. Das ist wiederum ihrer Wählerschaft geschuldet, aber man hat nicht den Eindruck, dass sie so etwas aus Überzeugung tut. Das ist ihr wie jeder und jedem richtigen Politikerin im Grunde nämlich vollkommen wurscht. Ja, man könnte fast sagen, dass die Politik unterdessen zu einem richtigen Wurstgeschäft geworden ist, wenn man damit nicht der echten Wurst Unrecht täte. Tatsächlich. Würde Deutschland von ein paar Thüringer Rostbratwürsten regiert, dann würde das Land nicht nur fein schmecken, sondern die ganzen Fragen von Digitalisierung, Bürokratieabbau, Umstellung auf grüne Energie usw. wären schon längstens gegessen. Guten Tag.